Gutes aufs Ohr. Der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
Sicherheitspolitik? Vor einigen Jahren klang das für viele von uns sehr weit weg. Nicht nach politischem Alltag, eher nach Ministerien und Militär, Krisen. Diese Krisen sind allerdings näher gerückt und Fragen um diese Themengebiete seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wieder sehr aktuell. Sie gehen uns alle an. Und auch deshalb engagiert sich die Hertie-Stiftung für sicherheitspolitische Bildung, um junge Europäerinnen und Europäer an die neuen Herausforderungen des politischen Umfelds heranzuführen. Es gab 2025 erstmals als Side-Event parallel zur großen, die junge Münchner Sicherheitskonferenz und darüber hinaus eine ganz neue Konferenz, die ins Leben gerufen wurde, getragen von der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa und der Hertie-Stiftung von und für junge Menschen, die Young European Security Conference. Was macht diese Konferenz aus? Wie fühlt es sich da an, mitzumachen und was kann man mitnehmen? Darüber spreche ich heute mit einem jungen Mann, der teilgenommen hat. Aber du bist in unserer Stiftung auch kein unbeschriebenes Blatt. Ashley Johann Ebert, hi, erstmal herzlich willkommen.
Moin, freut mich.
Schön, dass du da bist. Ashley, stell dich kurz vor. Du grätscht rein, wenn irgendwas nicht ganz stimmt. Du bist 17 Jahre, kommst aus Tornisch im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein.
Richtig, aber zurzeit noch 16 Jahre. 17 kommt erst noch.
Okay, du bist noch 16, alles klar. Bist engagiert als Landesschülersprecher?
Genau, als stellvertretender Landesschülersprecher in Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein, also da habe ich eine richtige Info. Du hast viel sehr unterschiedliche Hobbys und Leidenschaften. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier alle aufzählen kann, aber grob gesagt habe ich gesehen und gelesen, dass du sehr sportaffin bist. Segelfliegen, Fußball?
Genau, Segelfliegen leider nicht mehr, Fußball mittlerweile seit 12 Jahren.
Okay, das nimmt auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal viel Zeit an. Umso schöner, du bist nämlich auch gesellschaftspolitischen Themen sehr zugewandt, sehr politikinteressiert und spielst auch, stimmt das noch, E-Bass?
Immer noch in der Schulband, ja richtig.
Also Musikalisches gehört auch in dein Leben. Und was ich sehr interessant fand, weil ich das irgendwie recht ungewöhnlich finde, für einen jungen Mann mit 16 Jahren, du magst die Oper gerne, du gehst gerne in die Oper und ins Theater.
Genau, seit ich acht Jahre alt bin, bin ich ab und zu als Opernkomparse an der Hamburgischen Staatsoper aktiv. Damals haben wir eine Opernführung gemacht und dann kam das so auf von dem Guide, der uns da durchgeführt hat. Dann hatte ich ein erstes Stück, die Zauberflöte von Mozart. Dann hat sich das so entwickelt und ich habe da so eine gewisse Liebe für die Bühne entwickeln können und auch für die Musik.
Ah, sehr schön. Klassiker, Zauberflöte. Hast du eine Lieblingsoper?
Die Lieblingsoper ist tatsächlich der Tannhäuser von Wagner.
Wow.
Dort konnte ich an einer Neuinszenierung mitwirken an der Hamburgischen Staatsoper. Über mehrere Wochen wurde viel geprobt und dadurch konnte ich mich sehr intensiv mit dem Thema und der Musik auseinandersetzen und habe es einfach sehr wertzuschätzen gewusst danach.
Oh, Richard Wagner ist auf jeden Fall eine schwere Kost. Also das finde ich sehr beeindruckend. Ich habe mich damals auch, als ich so in deinem Alter war mit 17, total dafür interessiert. Oh Gott, das klingt alt. Aber ich fand mich da irgendwie so alleine auf langer Flur. Deswegen mega spannend. Wir kommen aber jetzt zum eigentlichen Thema. Dieses Jahr war die erste junge Sicherheitskonferenz Europas in Berlin. Du warst dabei mit 200 jungen anderen Menschen aus 31 Ländern. Warum hast du da mitgemacht? Was hat dich motiviert?
Also zu einem der Wille nach internationalem Austausch mit anderen Jugendlichen schien mir total erfrischend und auch für meine Perspektive auf die Sicherheitspolitik total erweiternd. Persönlich habe ich nämlich schon langes Interesse an Sicherheitspolitik und auch die Freude an Diskussionen mit anderen Interessierten. Und diese Diskussion nicht nur mit Experten aus vielleicht höherem Alter führen zu können, sondern auf Augenhöhe, auf einer anderen Ebene, durch Gleichheit, durch Alter und jugendkulturelle Prägung, aber durch Unterschiede in der Nationalität, wirkten für mich einfach total interessant und haben sich auch als sehr gewinnbringend herausgestellt, sodass man 2 Tage lang eine sehr gute Zeit hatte und sehr viel mitnehmen konnte für spätere Diskussionen.
Mhm. Stichwort mitnehmen, nimm uns doch mal mit, so ein bisschen ganz grob umrissen nur, ne? Wie ist die Konferenz so aufgebaut? Was haben die Teilnehmer dort gemacht? Was hast du gemacht? Und in welcher Working Group, die gab es ja auch, hast du da mitgearbeitet?
Genau, ich konnte 1,5 Tage lang in der Working Group Transatlantische Beziehungen mitarbeiten. Dort wurden wir zum einen von Studierenden der Hertie-Uni durchgeführt durch ein Programm zum Thema, wie sich die transatlantischen Beziehungen entwickelt haben und wie sie sich heutzutage feststellen. Und danach haben wir uns auch in Diskussionsrunden damit beschäftigt, wie kann man diese zukünftig weiterentwickeln. Da war es eben total interessant zu sehen, wie diese Beziehungen sich aus unterschiedlichen europäischen Ländern darstellen aktuell und wie diese in ihrer Wichtigkeit immer noch wahrgenommen werden. Vergleich Polen-Deutschland zum einen. Und das hat dann eben daran gemündet, dass wir Fragen, die aus unserer Sicht ganz bedeutend sind für diese zukünftige Entwicklung, ausgearbeitet. Und diese wurden dann am letzten Abend in einer Diskussionsrunde mit unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer vorgestellt. Und diese haben dann zusammen mit allen anderen Ergebnissen der anderen Working Groups ja letztendlich den feierlichen Abschluss gebildet.
Mhm. Ja, sehr feierlich. Das war im Roten Rathaus in Berlin, ne? Also genau. Mit den ganzen Expertinnen und Experten aus Sicherheitspolitik und Außenpolitik. Sehr spannend. Wie ist das denn so? Hat es dir geholfen, die geopolitischen Veränderungen, über die ja jetzt viel debattiert wird, aktuell auch irgendwie besser nachvollziehen zu können, die Teilnahme?
Die Teilnahme hat es mir auf jeden Fall ermöglicht, die angesprochene Perspektivenvielfalt zu erreichen. Gerade nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen, wie sehen Menschen aus Polen die USA immer noch an und wie sehen wir aus Deutschland das vielleicht etwas kritischer, weil wir vielleicht möglicherweise nicht so drauf angewiesen sind. Und auf jeden Fall hat es mir ermöglicht, durch den Austausch mit ganz vielen anderen jungen Menschen an das Thema noch ganz viel niedrigschwelliger ranzugehen, gleichzeitig einen viel tieferen Einblick in solche Themen zu erhalten, weil letztendlich auch viele Experten vor Ort waren, die einem immer noch die Perspektive mehr erweitern konnten und einem neue Einblicke auch in ihre eigene Arbeit geben konnten. Und daher hat mir das letztendlich diesen ja sonst sehr abstrakt und sehr realitätsfernen Komplex Sicherheitspolitik besser erläutern und nahebringen zu können. Und was mir auch total bewusst wurde zum ersten Mal bei einer solchen Konferenz ist, dass Sicherheitspolitik nicht nur Fragen von Militär und Verteidigung bedeutet, sondern auch Fragen von Klima und Medizin. Da gab es eben einen Escape Game der Helmut-Schmidt-Stiftung, die das sehr gut nahegebracht hat.
Also du hast jetzt so mehrere Punkte, die ich eigentlich gerne noch, wo ich noch ein bisschen reingehen würde, angesprochen. Ich stelle mir so vor, du hast es gesagt, bei so einer heterogenen Zusammensetzung, ich glaube Vertretern aus 30 unterschiedlichen Ländern, ne, stelle ich mir ja teils auch kontroverse Diskussionen vor. War das so? Ich denke jetzt so ein bisschen insbesondere an geopolitisch sensible Themen mit Hinblick auf Umgang mit Russland. Da gibt es ja doch sehr unterschiedliche sicherheitspolitische Wahrnehmungen, aber auch eben, ja, baltische Staaten werden da ganz anders drauf schauen aufgrund ihrer sicherheitspolitischen Prägung als, sage ich jetzt mal, irgendwie südwesteuropäische Länder wie Spanien, Portugal. Wie hast du das so wahrgenommen? Gab es diese teils kontroversen Diskussionen auch?
Die teils kontroversen Diskussionen gab es, aber eher in Bezug auf andere Themen, sicherheitspolitische Themen. Wenn man sich den Nahostkonflikt anschaut, gibt es einfach auch durch unterschiedliche Länder unterschiedliche Prägungen. Beispielsweise Menschen aus Irland oder Schottland hatten eine ganz andere Perspektive als Deutschland, auch unter dem Stichwort der deutschen Staatsräson, der dann dort auch in den Diskussionen durchkam. Mhm. Und darüber hinaus gab es dann doch letztendlich bei dem Thema transatlantische Beziehungen eine relative Einigkeit, auch mit den Menschen aus der USA, weil auch diese kritisch auf die Trump-Regierung blicken. Und somit gab es eine tolle Perspektive, weil die Menschen aus ihrer Heimat berichten konnten, wie das dort auch wahrgenommen wird. Letztendlich herrschte da aber Einigkeit über die schwerwiegenden Folgen für das europäisch-US-amerikanische Verhältnis.
Eschel, du kennst die Hertie-Stiftung ja schon aus anderen Programmen. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Du warst zum Beispiel 2023 unter den Top 8 Bundessiegern in unserem Programm Jugend debattiert, der Initiative vom Bundespräsidenten. Du bist davor Landessieger geworden, Schleswig-Holstein auch in dem gleichen Jahr. Glaubst du denn, dass die Art und Weise, wie du dort gelernt hast, mit unterschiedlichen Meinungen und Konflikten umzugehen, dass dir das auch auf der Konferenz geholfen hat, so ferne Standpunkte auch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können?
Für das Verständnis von anderen Positionen hat es definitiv geholfen. Und auch, was bei Jugend debattiert ja total zentral ist, das Hineindenken in eine Position, die man instinktiv gar nicht übernehmen möchte, oder das total erleichtert, dieses Verständnis. Und ich glaube gleichzeitig auch, mit der Kraft von rhetorischen Mitteln seine eigene Position auch in so einer heterogenen Gruppe von Menschen unterschiedlicher Nationalität gut rüberbringen zu können. Auch dabei hat es geholfen und hat letztendlich somit beide Seiten letztendlich vervielfältigt, beide Seiten einer Diskussion. Letztendlich, glaube ich, auch dazu geführt, dass es mir möglich war, sachlich meine Standpunkte gut vertreten zu können und auch gut gewinnbringend andere Argumente akzeptieren zu können.
Naja, das ist ja die wichtige Basis quasi, um da miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ehrlicherweise in jedem Alter heutzutage nicht so einfach, wie wir oft sehen und merken. Ne? Du hast es auch schon angerissen, Krieg, internationale Konflikte und auch die militärische Aufrüstung bei uns in Deutschland. In ganz Europa kann man das ja als Trend wahrnehmen. Mich würde ein bisschen interessieren, also sowohl aus deiner Perspektive, aber du bist ja auch stellvertretender Landesschülersprecher. Was machen diese Themen mit dir, aber auch mit ja, vielen jungen Menschen in deinem Alter? Wie zeigt sich das vielleicht auch in eurem Alltag?
Also das zeigt sich ganz konkret durch viele Diskussionen, die man auch im Freundeskreis dazu führt, sei es jetzt in der Landesschülervertretung, aber auch einfach in der Schule, in der eigenen Freundesgruppe, da ist das Thema präsent. Auch wenn jetzt nicht unbedingt alle politisch interessiert oder engagiert sind, es findet einfach eine alltägliche Auseinandersetzung damit statt. Und ich glaube, in gewisser Weise herrscht eine Hilflosigkeit, manchmal auch ein bisschen Wut und gleichzeitig daraus aber auch der Wunsch, etwas zu verändern. Denn die aktuelle Lage scheint oft sehr erdrückend und oft sieht man sich als einzelner junger Mensch nicht in der Lage, daran irgendeine Veränderung zu bewirken und dort irgendwie eingreifen zu können. Dann besteht die Hoffnung, dass das die politischen Akteure tun, oft oder manchmal erfährt man dann dort auch aber eine Enttäuschung. Und so zeigt sich das letztendlich auf. Es ist alltäglich präsent. Man diskutiert alltäglich drüber, sehr auch kritisch und auch oft auch sehr emotional, weil diese Themen eben an die Grundfesten rangehen. Also auch die Frage Wehrpflicht, ja, nein. Aufrüstung, ja, nein. Mittlerweile herrscht das Bild zu sagen, ja, ich möchte keinen Krieg, aber vielleicht muss man manchmal den Gedanken haben, es braucht Aufrüstung, um Krieg zu verhindern. Und allein, dass man sich mit diesen Fragen alltäglich auseinandersetzt, zeigt, glaube ich, wie prägend dieses Thema geworden ist, auch für unsere Generation.
Absolut, ja. Ich frage mich, also ich weiß nicht, ob du vorher schon einen feststehenden Standpunkt dazu hattest und ob das in der Konferenz vielleicht auch nochmal sich ein bisschen gedreht hat. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen.
Zum Thema der Wehrpflicht?
Genau, zum Thema der Wehrpflicht oder auch des Zivildienst, genau, dieser Themenkomplex quasi.
Also ich glaube, dass der Wehrdienst, und das ist eben auch deutlich geworden auf der Konferenz, weil eben in anderen Nationen dieser Wehrdienst immer noch aktiv ist, beziehungsweise in einer anderen Form umgesetzt wird. Stichwort schwedisches Modell, was man ja immer wieder hört, die skandinavischen Länder sind da vielleicht auch Vorreiter. Ich glaube, dass wir diesen Wehrdienst benötigen, um uns selbst als Gesellschaft weiter darauf vorzubereiten. Darüber hinaus muss man, glaube ich, sich aber auch der Realität stellen, dass dieser aktuell nicht wieder einfach eingesetzt werden kann, weil dafür infrastrukturell gar nicht die Ressourcen vorhanden sind. Und auch gesellschaftlich brauchen wir ein Umdenken, dass es eine höhere Akzeptanz gibt. Also möglicherweise muss man über ein Gesellschaftsjahr darüber nachdenken, das sowohl aus Wehrdienst und einem Zivildienst besteht. Und ich glaube, dass das Thema Wehrdienst und junge Menschen zum Dienst einer Waffe bringen und vielleicht auch im Einzelfall zwingen, weil man eine bestimmte Zahl benötigt. Ich glaube, das spielt auch gerade jetzt im 11. Jahr, in dem ich bin, eine Rolle, weil die Frage ist, okay, wird das wieder eingesetzt, bis ich mein Abitur geschrieben habe? Werde ich vielleicht auch schon eingezogen oder halte zumindest einen Brief, der von der Bundeswehr mich dazu anwirbt, zum Militär zu gehen? Und ich glaube, mittlerweile gibt es da auch durchaus die Bereitschaft, das zu tun, weil man sich auch als junger Mensch seiner Verantwortung für die älteren Generationen bewusst wird. Und es gibt auch viele in meiner Schule zum Beispiel, die sich denken, okay, wenn ich einmal Kinder habe, möchte ich dazu in der Lage sein, auch diese zu verteidigen. Und deswegen ist dieses Bewusstsein für den Dienst an der Waffe vielleicht auch tätigen zu müssen, mehr vorhanden. Und deswegen die Bereitschaft, einen Wehrdienst abzuleisten, steigt auch.
Da sprichst du jetzt auch so aus deinem Erfahrungskreis, aus deiner Peer Group, sage ich jetzt mal.
Genau, also zum einen daraus, aber auch immer mit Blick auf die junge Europäische Sicherheitskonferenz, weil dort eben die Menschen aus ihrem eigenen Land, aus einem anderen Land als Deutschland eben, ja, dieses Thema vielleicht auch viel alltäglicher behandelt wird. Schauen wir uns die baltischen Regionen an, schauen wir uns Polen an. Dort scheint ein Angriff immer noch viel realistischer, als wir es hier in Deutschland überhaupt wahrnehmen wollen. Und auch die Menschen in den skandinavischen Ländern fühlen sich teilweise selbst dazu verpflichtet und gehen freiwillig zum Wehrdienst und haben das auch schon mit 16, 17 Jahren beschlossen. Und dadurch dieses Umdenken oder diesen viel realistischeren und konkreteren Gedanken, den konnte ich für mich somit auch mitnehmen und dann auch in meine Peer Group nach Tornisch mitnehmen.
Ja, schön. Ich muss noch mal kurz drauf eingehen, weil du von einem Gesellschaftsdienst gesprochen hast und die Hertie-Stiftung in den letzten 2 Jahren auch eben genau so eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht hat. Da ging es um die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und ob eben so ein Gesellschaftsdienst für alle dazu beitragen kann. Und dabei lag der Fokus in der ersten Studie gar nicht auf der Frage, ob der Dienst verpflichtend oder freiwillig sein soll, sondern tatsächlich darauf, unter welchen Rahmenbedingungen kann man denn sowas überhaupt attraktiv gestalten. Und da gibt es gute Handlungsempfehlungen. Ich werde das auch in den Shownotes von dieser Folge verlinken. Dann kann man da auch noch nachschauen, ja, um eben mit so einem Gesellschaftsdienst verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Und das auch, was ich sehr interessant finde, einen nachhaltigen Mehrwert eben mit so einer Flexibilität in so einem Dienst zu gewährleisten. Dass man sagen kann, das trifft Jung und Alt, das trifft unterschiedliche Menschen, aber sie haben vielleicht nicht an jedem Zeitpunkt ihres Lebens und aufgrund von biografischen Umständen da keine Lust, Zeit oder Kapazitäten, das zu machen. Und dass da so eine gewisse Flexibilität herrscht, dass das gut strukturiert ist, dass es an den gesellschaftlichen Bedarfen orientiert ist, das kann man auf jeden Fall in beiden Machbarkeitsstudien, die ich verlinken werde, nochmal nachlesen. Und es gibt, du hast es ja eben auch schon gesagt, gute Beispiele aus Europa, Frankreich, teilweise in der Schweiz, in Schweden, die unterstreichen, dass das da Potenzial gibt. Natürlich aber auch einige Herausforderungen, so ist es nicht. Nochmal zurück zur Young European Security Conference. Was nimmst du persönlich aus der Konferenz mit? Oder gab es vielleicht einen ganz besonderen Moment, wo du sagst, ah, okay, da hat bei mir irgendwie es nochmal so ein bisschen Klick gemacht?
Ganz interessante Frage. Also mitnehmen tue ich, wie gesagt, insgesamt sehr viel. Einfach diese vielen Eindrücke. Ich glaube, für mich war ganz bedeutend, als eine polnische Teilnehmerin eben nochmal verdeutlicht hat, also zum einen die polnischen Teilnehmerin verdeutlicht hat, wie realistisch doch oder wie realistisch mit der Gefahr eines russischen Angriffs auf NATO-Teilnehmer im Baltikum und in Polen wie realistisch das in ihrem Denken ist und in den Denken ihrer Freunde, in ihren Gruppen. Und zum anderen gab es dann noch die Rede eines ukrainischen Teilnehmers beim Abschlussplädoyer, bei dieser Abschlussdiskussion. Das war nämlich genau der Tag, als Zelensky von Trump aus dem Oval Office geworfen wurde. Und genau an diesem Tag fand diese Abschlussdiskussion statt. Wenige Stunden danach fand diese Diskussion statt und dann hat er das nochmal sehr emotional verdeutlichen können, hatte sehr emotional verdeutlicht, was für ihn als ukrainischer Jugendlicher, dessen Heimat gerade angegriffen wird, ja dieser Rauswurf eines US-amerikanischen Präsidenten, seines Präsidenten bedeutet und mit wie viel Angst ihm das auch für die Zukunft erfüllt. Und ich glaube, diese Angst vor der Zukunft, die eigentlich aus meiner Sicht für einen jungen Menschen total fatal ist, also man sollte Freude für die Zukunft haben, man sollte sich freuen, die Zukunft mitgestalten zu können, ja, dass diese genommen wurde. Ich glaube, das war für mich sehr prägend und hat auch für mich nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir als Gesellschaft gesamt hinter diesen Menschen und hinter diesen Ländern stehen und auch unsere Unterstützung gewährleisten und uns selbst aber auch dazu bringen, die Realität anzuerkennen.
Ja, du hast es ja jetzt nochmal angesprochen, Angst vor der Zukunft. Natürlich sind das ganz andere, aber teilweise auch ähnliche Ängste, die man als Europäerinnen und Europäer je nach Mitgliedstaat und Zugehörigkeit hat. Aber dieser Punkt sicherheitspolitische Bildung, der spielt ja jetzt unter anderem auch für uns und eben mit Blick auf die junge Generation eine große Rolle. Was wünschst du dir denn? Wie sollte junge sicherheitspolitische Bildung deiner Meinung nach gestaltet sein, um junge Menschen auch wirklich zu erreichen?
Ich glaube, Niedrigschwelligkeit ist dabei ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man wirklich eine breite Menge erreichen möchte. Ich glaube, das sollte auch das Ziel sein, eine breite Menge zu bilden. Denn man muss dieses scheinbare realitätsferne, hypothetische Bild der Sicherheitsarchitektur realitätsnah und alltagsbezogen erklären. Die bereits angesprochene vielfältige Rolle von Sicherheitspolitik bei Fragen von Klima und alltäglicher medizinischer Versorgung, das scheint auf den ersten Blick, glaube ich, oft nicht logisch für junge Menschen und Menschen in meinem Alter. Doch ich glaube, genau darüber muss man aufklären. Und das kann, glaube ich, auch gut in Form eines Escape Games zum Beispiel geschehen, dass man spielerisch herangeführt wird mit bekannten Formaten zu diesem Thema. Denn ich glaube, es muss andere Wege geben, außer Vorträge oder Podiumsdiskussionen. Denn diese scheinen manchmal trocken, können sehr interessant sein, haben vielleicht aber auch oft auch abstoßende Wirkung. Und es können auch Konzepte sein wie diese junge Sicherheitskonferenz, weil wir dazu, junge Menschen dazu bringen, miteinander zu reden. Und dann besteht auch eine geringere Hemmschwelle, sich über das Thema auszutauschen und über seine eigenen Erfahrungen mit Sicherheitspolitik zu berichten. Das kann dann in einem nächsten Schritt auch digital geschehen, in den sozialen Netzwerken, dass darüber aufgeklärt wird. Aber ich glaube, man muss die jungen Menschen letztendlich zusammenbringen, dass ein gemeinsamer Austausch und ein gemeinsames Verständnis entstehen kann.
Ja, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Standpunkte. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Diese Konferenz gab es ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal und sie wird es aber noch 2 weitere Jahre geben. Insofern können da auch immer wieder junge Menschen mitmachen und ihre Perspektiven einbringen. Und wir freuen uns natürlich gemeinsam mit der Schwarzkopf-Stiftung für junges Europa sehr darüber, wenn es dann im nächsten Jahr weitergeht. Und weitergehen ist auch ein gutes Stichwort, denn du machst ja jetzt auch bei unserem Demokratie-Jugendbeirat in diesem Jahr mit, habe ich von meinen Kolleginnen und Kollegen erfahren, sehr schön. Da sind ja auch junge Perspektiven zu den unterschiedlichen Demokratiethemen und Impulse, die von euch ausgehen, angedacht, die wir da gerne mitnehmen würden für ja, Konzeption, Planung und einfach auch nochmal einen Spiegel der jungen Generation. Was willst du denn da einbringen? Was motiviert dich, da mitzumachen?
Ja, also ich glaube, was mich da motiviert mitzumachen, ist vor allem nochmal zu fragen, okay, wie kann man wirklich diese breite Menge an Jugendlichen erreichen? Wie kann man jugendliche Demokratie mit Leben füllen, dass es Demokratie nicht nur wie etwas Scheinbares wie Wahlen wirkt, sondern wie kann man Partizipation für viele junge Menschen erreichen? Denn ich glaube, Partizipation ist das, was die Demokratie mit Leben füllt, was der Demokratie einen realen Wert gibt und nicht nur ein Faktum gibt, das in der Verfassung festgeschrieben ist. Und ich glaube, da müssen wir auch über neue Konzepte nachdenken und müssen aber uns aber auch fragen, wie wir bestehende Konzepte vielleicht noch attraktiver gestalten können und wie wir zum Beispiel Jugend debattiert, was von sehr vielen Schülern genutzt wird, aber immer noch sehr gymnasial dominiert ist beispielsweise, wie man dort vielleicht auch mehr Hilfe an die Hand geben kann für Teilnehmer aus nicht akademischem Hintergrund und wie man das erreichen kann.
Ich sehe schon, du hast Ideen. Schön, dass du jetzt mit dabei bist. Wir werden auf jeden Fall noch voneinander hören. Davon gehe ich aus. Und ja, herzlichen Dank, dass du da warst, Eschel. Alles Gute.
Danke sehr. Ich habe zu danken.
Das war Gutes aufs Ohr, der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Euch interessiert, wie die gemeinnützige Hertie-Stiftung arbeitet? Dann lernt unsere Programmbereiche Demokratie stärken und Gehirn erforschen kennen unter www.ghst.de.